In meiner Jugendzeit habe ich jeden Sommer für eine gewisse Zeit immer Comics bekommen von meinem Vater. Und zwar Asterix und Obelix. Ja, einige von euch kennen das vielleicht. Die es nicht kennen, dabei geht es um ein kleines rebellisches Dorf, das sich gegen die mächtige Armee und mächtige Herrschaft der Römer aufbegehrt. Und im Widerstand steht zu dieser schier gar unbesiegbaren Macht. Wie ihr vielleicht wisst, das Geheimnis dieses Dorfes ist am Ende ein Zaubertrank, den die Menschen nehmen und ihnen übernatürliche Kräfte gibt, um gegen diese Römer zu kämpfen. Das macht sie gegenüber Menschen unbesiegbar. Nun, obwohl diese Gallier, die in diesem Dorf leben, so mächtig und unbesiegbar sind, gibt es doch eine Sache, vor der sie Angst haben. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die es schon gelesen haben. Wisst ihr es noch? Sie haben Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Soldaten und Maschinen kann man besiegen, aber die Natur können sie nicht besiegen. Vor der haben sie unglaubliche Angst. Nun, wieso diese Geschichte? Ich bin davon überzeugt, dass wir alle auf eine Art und Weise auch so wie diese Gallier sind. Es gibt Dinge, vor denen wir wirklich Angst haben. Es gibt Dinge, vor der wir mit unserem ganzen Leben Angst haben. Ich meine jetzt nicht Dinge wie Hunde oder Arbeit zu verlieren oder dass man zu wenig Essen für die Gäste gekocht hat, sondern wirklich Dinge, die unser ganzes Leben beeinflussen und auslöschen können und durcheinander bringen können. Und vielleicht kannst du dir jetzt gerade überlegen, wo du da so sitzt, vor was du denn wirklich Angst hast, was auf diese Art und Weise dein Leben bedrohen könnte. Wenn wir uns die aktuellen Stimmen anschauen und die aktuellen Situationen anschauen, dann wird uns weisgemacht, dass wir Angst vor dem Tod haben. Wir sollen Angst vor dem Tod haben durch Krankheit oder Tod durch die Zerstörung der Umwelt. Also Covid oder Klimawandel, das sind gerade die Themen, die uns weisgemacht werden, vor dem müssen wir am meisten Angst haben. Das ist unsere größte Sorge. Dadurch wird die Welt untergehen. Wenn wir als Menschen da nicht einschreiten und da etwas tun, wird das definitiv passieren. Die Welt wird zugrunde gehen an diesen Dingen. Und die Botschaft wirkt. Ja, das sehen wir in unserem Alltag. Viele Menschen um uns herum leben in großer Sorge, da, gerade um diese Dinge. Wenn wir A, B und C nicht tun, wird das Ende wirklich stattfinden. Die andere Seite dieser Aussage ist natürlich die, dass es eine bessere Welt geben wird, wenn wir alles das machen, was vorgeschlagen wird. Nun, wir werden uns heute mit einem Text beschäftigen, der unser Augenmerk auf Sorgen richten wird, die ganz andere Natur sind. Eine Art von Sorge, die eine wahrhafte, eine wirkliche Sorge für dein Leben sein sollte. Wir werden sehen, dass weder Corona noch Klimawandel dein größtes Problem sein wird. Den Text, den wir uns heute anschauen wollen, findet sich in Markus 13, was ihr schon vorne seht, Markus 13, 14 bis 23. Ihr könnt die Stelle schon mal aufschlagen. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch aber ein bisschen in den Kontext hineinnehmen, damit ihr ein bisschen miterlebt, was und wie die Jünger das hören, die gerade hier zuhören. Es ist Mittwochabend, also nicht jetzt, aber hier in der Geschichte, es ist Mittwochabend. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Ölberg. Und das ist direkt das ist außerhalb der Stadt von Jerusalem, direkt gegenüber dem Tempel. Am Tag vorher war Jesus nach Jerusalem eingezogen als König, um die Prophetie von Daniel 9 zu erfüllen. Das Problem war, oder das Traurige war, er kam in diese Stadt und er ging, ohne dass er wirklich König gemacht wurde oder dass man ihn wirklich erkannte. Jerusalem hat seinen Messias verpasst. An diesem Mittwoch dann, also zwei Tage vor seiner Kreuzigung, ging er dann wieder in den Tempel, um den Tempel das zweite Mal zu reinigen von all den Leuten, die dort drin waren und verkauften und Geschäfte trieben. Und das produzierte naturgemäß eine große Unmut bei den religiösen Leitern, denn die profitierten alle von diesen Geschäften. Und das sehen wir in Kapitel 11, Vers 18 hier im Markus-Evangelium. Jesus kam nun an diesem Mittwoch noch einmal in den Tempel, um dort Gottes Offenbarung zu lehren und zu predigen und die letzten die letzten Streitgespräche mit allen religiösen Leitern zu haben, die wir jetzt auch in letzter Zeit schon gesehen haben, mit den Herodianern, mit den Sadduzäern und mit den Pharisäern. Und zu diesem Tag am Ende lehrte er noch einmal Gottes Wahrheit. Und wahrscheinlich war das das erste Mal seit Jahrhunderten, dass in diesem Tempel wirklich Wahrheit zu hören war. Wenn auch nur für einen Tag. Und dort lehrte Jesus auch in Markus 12, 36 noch einmal, dass er der Sohn Gottes ist. Und er bezog sich hier ganz speziell auf das Alte Testament und las aus Psalm 110 vor Folgendes. Das könnt ihr nachschauen, Markus 12, Vers 36. Dort zitierte er den Psalm und sagte, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und er bezog es natürlich auf sich. Und er fragte sie, wer redet denn jetzt hier zu wem, wenn ich es nicht bin? Nachdem Jesus mit seinen Jüngern dann am Ende des Tages das letzte Mal vor seinem Tod aus dem Tempel ging, da verließen sie dann die Stadt durch das östliche Tor von Jerusalem, liefen durch das Kidron-Tal hindurch und stiegen dann den Ölberg hinauf. Am Ende des Tages, die Sonne ging unter, setzten sich hin und sie sahen den Tempel vor sich. Wir können es nur vorstellen, es ist hier nicht beschrieben, aber wir können es als einen warmen Abend vorstellen, wo sie diesen Tempel dann im letzten Tageslicht sehen, der in einem unwirklichen Licht erscheint und hell und wunderbar vor ihnen aufblitzt. Und die Jünger hatten einen ziemlich ereignisreichen Tag hinter sich. Viel war geschehen, viel hatten sie gehört. Vorher noch, als sie am Tempel rausliefen, um auf den Ölberg zu gehen, gab es einer der Jünger, der noch diesen Tempel anschaute und bewunderte und sagte, was für mächtige, tolle Gebäude. Und dann sagte Jesus diese beunruhigenden Worte für sie in Kapitel 13, Vers 2, das könnt ihr mit anschauen. Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und könnt euch vorstellen, dass auf dem Weg vom Tempel bis zum Ölberg produzierte diese Aussage einiges an Fragen in den Jüngern. Einiges an Fragen, die sich niemand traute zu stellen, außer Petrus. Wie immer, in Kapitel 13, Vers 4 sehen wir, wie er diese Frage stellt. Sage uns, wann wird dies geschehen, also zeitliche Frage, und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll. Und es gibt nun zwei andere Stellen, zwei andere Evangelien, die auch diese gleiche Geschichte beschreiben, in Matthäus 24 und in Lukas 22. Und Matthäus fügt noch hier hinzu und macht den Satz komplett und sagt, sage uns, wann wird dies geschehen und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein, wann dies alles vollendet werden soll. Und das ist eine wichtige Ergänzung, denn das erinnert uns wieder daran, dass die Jünger tatsächlich erwarteten, dass zu ihrer Zeit Jesus wiederkommen wird und das Königreich wiederherstellen wird. Das war die allgemeine Erwartung der Juden. Jesus, ihr Messias, würde kommen und er würde die Nation wiederherstellen, er würde die Feinde besiegen und alles wird wieder gut sein. Und sie erwarteten das noch zu ihrer Zeit. Und da passte eben diese Aussage, die Jesus gerade gemacht hatte, dass dieser Tempel vollkommen zerstört werden wird, gar nicht hinein. Ihr könnt sehen, ja, das war eine beunruhigende Aussage, wie Jesus schon viele Male zuvor auch gegeben hat. Also die Frage, die sie hier hatten, die Petrus hatte, auch an der Stelle von den anderen Jüngern, die drehte sich um das Ende der Welt und die Wiederkunft von Jesus selber. Genauer gesagt geht es eigentlich darum, um die Zeit vor der Wiederkunft. Wie wird es dann aussehen, wenn du wiederkommst? Was wird denn vorher passieren? Auf was sollen wir denn achten? Nun, wir hatten in der letzten Markus-Predigt, die Nick gehalten hat, auch davon gehört, was alles Teil von diesen ersten Zeichen sein wird. Und wir hatten davon gehört, dass es um Verfolgung geht und Verführungen durch falsche Lehre und durch falsche Lehrer. Schaut euch kurz Vers 5 an in Kapitel 13. Jesus sagt, ihr habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und es werden viele und werden viele verführen. Also Verführung ist einer der Vorboten dieser Endzeit, von der wir gleich noch hören werden. Dann lesen wir auch im gleichen Kapitel, das auch, was Nick gepredigt hatte, von den Versen 7 bis 8, dass es zunehmend Kriege und Tumulte geben wird. Das ist aber noch nicht das Ende. Es wird aber auch darüber hinaus, werden die Gläubigen verfolgt aufgrund ihres Glaubens und sie werden gefangen werden und getötet werden. Aber das ist auch nicht das Ende, es ist nur eins der Vorboten. Und das ist auch in dem Leben von den Jüngern geschehen. Alle bis auf Johannes wurden für ihren Glauben getötet. Es wird zunehmend gesellschaftliche Zerwürfnisse, Naturkatastrophen und Seuchen geben. Alles das sehen wir hier in den Versen 7 bis 8. Aber das ist noch nicht das Ende. Es ist nur ein Vorbote, eine Art Übungswehe für das, was noch kommen wird. Was wir hier schon sehen, und das, wir sind noch nicht in unserem Text angekommen, was wir hier schon sehen, ist, dass das Leben auf dem Planeten nicht einfacher werden wird, oder? Das ist die Botschaft, die wir hier kennen. Es wird keine bessere Welt geben, letztlich. Nicht durch Klimaschutz, nicht durch mehr Toleranz, nicht durch mehr Liberalismus, nicht durch eine neue Diktatur von links oder von rechts, nicht durch bessere Technologie, nicht durch mehr All You Need Is Love Mantras, nicht durch mehr Bäume, nicht durch bessere Energiequellen, nicht durch besseren Sozialismus, nicht durch bessere Demokratie, nicht durch bessere Impfstoffe oder Gesundheitssysteme. Die Welt wird letztlich nicht besser werden. Egal, was der Mensch versucht, es wird immer in diese eine Richtung gehen. Und vielleicht machen wir da eine kurze Klammer und stellen mal eine Frage vielleicht an dich. Was ist denn deine Hoffnung in dieser Welt? Auf was setzt du denn deine Hoffnung? Was wird denn diese Welt wirklich besser machen? Diese Welt steuert nach den Aussagen von Jesus und den Aussagen, die wir jetzt auch gleich noch sehen werden, in einem zunehmenden Tempo auf das sichere Ende zu, was schon ganz fest gelegt ist. Und je näher wir diesem Ende kommen, umso regelmäßiger und stärker werden diese Vorwehen. Also die ausstehende Frage, die wir bis jetzt noch nicht beantwortet haben und die Jesus noch nicht beantwortet hat, ist, wann ist denn das Ende und wie wird es passieren und was sind ihre Zeichen? Das werden wir in den folgenden Versen feststellen. Jesus spricht hier über ein sicheres Zeichen für das Ende der Welt, wo wir ganz sicher wissen werden, wenn das da ist, von dem Jesus hier redet, dann gibt es eine ganz konkrete Zeitrechnung, die bis zum Ende führt. Im Moment wissen wir nicht, wann es sein kann. Wir gehen immer davon aus, es könnte jederzeit, zu jedem Tag sein. Aber wenn dieses Zeichen, von dem Jesus hier redet, wenn das da ist, dann gibt es eine ganz genau kalkulierte Zeitrechnung, von der wir gleich hören werden. Lass uns den Text zusammen lesen. Wir lesen aus Markus 13 die Verse 14 bis 23. Und ich werde hier und da dann im Folgenden darauf eingehen. Wir werden aber auch viel in Offenbarungen und allen möglichen anderen Stellen sein. Also vergebt mir, wenn wir heute nicht allzu eng am Text sind. Ist ein Thema, was riesig groß ist und was wir eigentlich in einer Predigt nicht abhandeln können, aber wir versuchen es mal heute. Also Markus 13, Verse 14 bis 23. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und wie es keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Soweit der Text. Wir werden diesen Text in drei Schritten durchgehen, wobei wir die meiste Zeit am ersten Schritt verbringen werden. Und dieser erste Schritt, den seht ihr hier vorne auch angeworfen, dann ist das sichere Zeichen des Endes, ist die Drangsal. Das sind in den Versen 14 bis 19. Und dann werden wir noch sehen, die sichere Gnade am Ende, nämlich Gottes Rettung. Und wir werden noch die sichere Warnung für heute sehen, nämlich dass wir auf das Ende achten. Ja, diese drei Schritte werden uns heute den Text aufgliedern. Interessanterweise beantwortet Jesus diese Frage nach dem Wann nicht. Oder anders gesagt, er beantwortet sie schon und sagt zu seinen Jüngern im Vers 32 von Kapitel 13, das könnt ihr euch anschauen: Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Im Endeffekt sagt Jesus, die Frage nach dem Wann könnt ihr vergessen. Es ist viel wichtiger, um auf die Zeichen zu achten und zu wissen, was genau da geschehen wird. Und das werden wir in den Folgenden behandeln. Und das ist unser erster Punkt auch heute. Das sichere Zeichen dieses Endes ist die Drangsal. Und ihr müsst euch jetzt anschnallen, weil wir werden wie ein ICE durch die Heilsgeschichte hindurchbrettern. Ich werde euch am Ende noch ein paar Stellen nennen für euch zum Lesen. Viele Kapitel, die aber unglaublich spannend sind. Schaut euch mal Vers 19 nochmal an. Hier wird von, bevor wir das macht, in Vers 14 redet von einem Drangsal, ja, auf das wir achten sollen. Was ist denn die Drangsal, von der hier die Rede ist? Das sichere Zeichen des Endes soll ja die Drangsal sein. Was ist denn eine Drangsal? Das Wort Drangsal ist nur ein Wort für Not oder Elend. Ja, es wird eine Zeit in Elend und eine Zeit in Not sein. Jetzt können wir Vers 19 anschauen, jetzt sehen wir nämlich die Beschaffenheit von dieser Zeit. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und auch keine mehr geben wird. Hör mal gut zu. Der immer schneller werdende Rhythmus von all diesen Dingen, von den Schwierigkeiten und Zerwürfnissen dieser Welt, wird einen Höhepunkt finden in einer Zeit, die Drangsal genannt wird. Und sie wird so schlimm sein, dass es keinen Vergleich gibt. Noch nie jemals auf der Welt war so eine Zeit und noch nie danach wird es eine solche Zeit geben. Der Grund, weshalb es danach keine solche Zeit mehr geben wird, ist, weil am Ende dieser Zeit Christus wiederkommt und das Ende der Welt und alles vorbei ist. Aber die Aussage, die Jesus hier trifft, ist schon gigantisch, weil er meint hiermit dann am Ende, dass es eine Zeit wird, die viel größer und viel schlimmer sein wird als die Zeit der Zerstörung, die die Jünger noch miterlebten, die Zerstörung Jerusalems im 70 nach Christus, als die Römer alles platt machten. Und da kann man Josephus lesen und wie das große Leid, es war unglaublich schrecklich. Aber diese Drangsalszeit wird schlimmer sein als das. Diese Drangsalszeit wird auch schlimmer sein als irgendeiner der Weltkriege, die wir jemals hatten. Und das war schon schlimm. Und was noch krasser ist, diese Drangsalszeit wird schlimmer sein als selbst die Flut. Jesus hat gesagt, schlimmer als irgendetwas, was es schon mal gab. Und was gab es denn Schlimmeres bisher als die Zerstörung von allem Leben auf dieser Welt durch die Flut? Diese Drangsalszeit wird noch schlimmer sein als das. Mit jenen Tagen, die er hier in Vers 19 meint, denn jene Tage sind Tage gemeint, die Daniel vorhergesagt hat. Und das ist ganz speziell in Daniel Kapitel 9 finden wir die Prophetie über diese Endzeit. Wir werden jetzt nicht Daniel aufmachen. Meine erste Version dieser Predigt ging fast nur über Daniel. Da wären wir dann 2 Wochen noch hier. Es ist die letzte Jahrwoche, die Daniel hier beschreibt. Daniel beschreibt 70 Jahrwochen. Gott gibt ihm die Antwort auf die Frage, wann wird Israel zurückkehren? Und Gott gibt ihm die Antwort, es wird 70 Jahrwochen dauern, bis das alles vollendet wird. Er gibt ihm aber einen Ausschnitt aus der Heilsgeschichte, beantwortet ihm die Frage ganz konkret, für wann er wieder nach Jerusalem zurückkehren wird und gibt ihm noch viel mehr Informationen, als er eigentlich gefragt hat, und zwar über das ganze Ende der Welt. Und diese 70 Jahrwochen, dort steht Wochen, bestehen aus sieben, wie eine Woche hat 7 Tage, ja, eine Jahrwoche hat 7 Jahre und dann das mal 70. Das ist die Zeitrechnung, die er da aufmacht, und das ist eigentlich gigantisch, das anzuschauen, wie akkurat diese Zeitrechnung funktioniert. Aber das ist heute nicht unser Thema, leider. Aber das sollten wir uns auch mal anschauen, weil das ist schon wirklich unglaublich gut zu sehen. Diese Drangsalszeit ist findet in der 70. Woche statt. Das ist das Ende dieser vorhergesagten Zeit. Also es sind 7 Jahre, von der Daniel hier redet. Diese Drangsalszeit wird eine Zeit sein, die 7 Jahre lang dauert. Und wir können das in Daniel 9 nachlesen. In dieser Zeit, ich gehe mal ganz kurz Zusammenfassung, in dieser Zeit, in diesen 7 Jahren, wird der Teufel und seine Dämonen auf alles losgelassen werden, was es noch gibt und lebt auf dieser Welt. Es wird einen Antichristen geben, einen gewaltigen Führer. Es wird falsche Propheten geben mit falschen Zeichen und Wundern, die selbst, wie wir gerade gelesen haben, die Gläubigen verführen könnten. Es wird aus purer Verzweiflung, wird die Menschheit am Ende nicht mehr gegen sich selber kämpfen, obwohl das auch ein Großteil von der Zeit ist, sondern aus purer Verzweiflung werden sie sich versuchen, gegen Jesus zu wenden bei seiner Wiederkunft und werden bitterlich zerstört werden. Das ist der Kampf von Harmageddon in Offenbarung 16 nachzulesen. Was Daniel uns auch zeigt, ist, dass diese 7 Jahre, diese Drangsalszeit, wird in zwei Teile aufgeteilt. Daniel spricht in seiner Prophetie mehrfach von 3,5 Jahren. 2 mal 3,5 Jahre, das sind 7 Jahre, ja. Das können wir hoffentlich noch zusammenrechnen. Und zwar in Daniel 7 und Daniel 12 hauptsächlich. Diese 3,5-Jahr-Perioden kommen aber nicht nur in Daniel vor, sondern auch in der Offenbarung. In unterschiedlicher Arten und Weisen. Manchmal ist von 42 Monaten die Rede, manchmal von 1260 oder 1290 Tage. Insgesamt sind das immer, Pi mal Daumen, 3,5 Jahre. Und diese Perioden, diese Zahlen beschreiben immer eins von diesen beiden Perioden aus dieser Drangsalszeit, dass die 7 Jahre zusammen machen. Soweit noch dabei? Gut. Lass uns mal über diese erste Periode reden. Wenn diese Drangsalsperiode beginnt, dann wird Israel als Nation hergestellt sein. Das können wir in Hesekiel lesen. Das heißt, Israel als Nation wird es an diesem Punkt geben. Ja, so wie jetzt zum Beispiel gibt es Israel als Nation. In den Propheten lesen wir auch davon, dass das alte Opfersystem wiederhergestellt wird. Ja, in Daniel zum Beispiel, wenn wir das lesen würden, Daniel 9, 26, 27, lesen wir von den Opfern, die dort stattfinden. Das heißt, es muss ein Opfersystem geben, was es aktuell nicht öffentlich gibt. Und dazu muss es einen Tempel geben. Und den gibt es im Moment auch noch nicht. Und es ist die große Frage, wie das alles zustande kommen wird, weil, wie ihr vielleicht auch wisst, dort, wo der Tempel eigentlich ursprünglich stand, steht gerade eine ganz große Moschee. Das wird nicht so einfach werden, den Tempel wieder aufzubauen. Markus 13, Vers 14, schaut euch das mal an. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll. Wer es liest, der achtet darauf. Also das Zeichen, auf das wir achten sollen, ist der Gräuel oder das Gräuel der Verwüstung. Was heißt ein Gräuel? Ein Gräuel ist ein Wort, was im Alten Testament ein paar Mal vorkommt und bedeutet etwas Unheiliges oder Lästerliches. Und dieses Gräuel wird an einem Ort stehen, an dem er nicht stehen soll. Nun, wo kann etwas Unheiliges nicht stehen? An etwas Heiligem. Und das macht Daniel auch deutlich, dass dieses Heilige der Tempel sein wird. Das heißt, dieses Zeichen, auf das wir achten sollen, wird etwas sein, was als Unheiliges oder Lästerliches in diesem Tempel steht, den es im Moment noch nicht gibt, aber den es wieder geben wird. Und was ist denn dieses Gräuel? Wissen wir das? Können wir das herausfinden? Was ist das Gräuel, von dem hier Jesus spricht? Und das können wir herausfinden. Wir lesen das in unterschiedlichen Stellen, vor allem auch in Daniel. Das Gräuel hier ist eine Person. Und diese Person ist langläufig für uns als Antichrist bekannt. Obwohl dieser Name Antichrist wird in der Bibel nur einmal genannt, und zwar in 1. Johannes 2. kommt dieses Wort vor. Ansonsten wird er auch als Mensch der Sünde genannt, zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief oder in der Offenbarung gerne auch als Tier benannt und in Daniel als das kleine Horn. Wenn ihr Daniel lest, macht es dann Sinn. Im Moment vielleicht noch nicht so. Auf jeden Fall kommt er unter vielen Namen. Und er wird ein Fürst sein, ein Leiter, der die Weltbühne betritt und auf einmal sehr viel Frieden bringt in einem Chaos, was dort zu der Zeit existiert. Und es scheint so, wenn man sich die ganzen Prophetien durchliest, dass er ein Herrscher oder ein Leiter von westlichen Nationen sein wird. Wahrscheinlich von einem Bündnis von 10 Nationen wird er der Leiter sein. Und wir wissen das, weil sehr viel über das wiederhergestellte Römische Reich geredet wird. Das sehen wir in Daniel 7 besonders. Und er wird, und das ist eines seiner ersten Merkmale, er wird als Friedefürst in einer sehr chaotischen Zeit kommen. Hört mal kurz zu. Offenbarung Kapitel 6, Vers 2 beschreibt eben diesen Menschen, diesen Anfang der Drangsalszeit. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Er hatte einen Bogen, aber keine Pfeile. Das ist ein Anzeichen, dass er, obwohl seiner ganzen Macht eher friedevoll diese Weltbühne betreten wird. Dieser Mensch, dieser Antichrist, dieser Leiter, dieser Fürst, der wird eine unglaubliche Weisheit und eine übernatürliche Leiterschaftsfähigkeit haben, wie es noch keine gegeben hat. Er wird militärisches und humanes Wissen haben, Redekunst und Charisma ohne Vergleich. Das sehen wir vor allem in Daniel 7, auch in 2. Thessalonicher 2. Er wird vor allem die Fähigkeit haben, verfeindete Nationen und kriegerische Gruppen zusammenzuführen und sie zu einen. Es wird um eine gewaltige globale Einheit gehen, die an seiner Person festgemacht wird. In Daniel besonders lesen wir davon, dass dieser Friedefürst als eines der ersten Dinge, die er tun wird, einen Friedensbund mit Israel schließen wird. Es wird höchstwahrscheinlich zu der Zeit wieder im Mittleren Osten große Unruhen geben um Israel herum, wie ihr vielleicht wisst. Das ist eines der Themen, die nie aufhören, über die letzten Jahrhunderte nicht. Und jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten, dort gibt es nie wirklich Frieden. Und dieser Friedefürst, der wird kommen und wird als Protektor, als Schutz, vielleicht mit diesen 10 Nationen zusammen, vielleicht sind es europäische Nationen, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall aus einem westlichen Bündnis heraus, wird er als ein Schutz für Israel fungieren und wird ein Friedensbündnis mit dieser Nation machen. Das ist, was wir in Daniel lesen. Er wird unglaublich gute Lösungen für diese immer schlimmer werdenden Probleme der Welt präsentieren. Und er wird in all dem, was er tut, so unglaublich überzeugend und gut sein, dass der Großteil der Welt ihm nachfolgen und vertrauen wird. Noch nie wird die Welt so einen fähigen und einenden Menschen gesehen haben. Das geschieht alles mit dem Öffnen des ersten Siegels, was wir in Offenbarung 6 lesen. Mit dem Öffnen der nächsten Siegel, die kommen werden, wird die Geschichte jetzt aber immer noch schlimmer. Er wird nicht ein Friedefürst bleiben, und es wird relativ schnell offensichtlich, dass er gar nicht so ein friedevoller Fürst ist. Denn in Kapitel 6 von Offenbarung, nur 2 Verse später, lesen wir schon von einem anderen Pferd, einem roten Reiter, der kommt und Kriege bringen wird. Und das passt auch mit Matthäus 24 zusammen. Es wird neue, gewaltige Kriege zwischen Nationen geben, eine weltweite Hungersnot, neue Pandemien und ein Übergriff aus dem Tierreich, was nicht weiter beschrieben ist. Aber die Menschen werden ein Viertel der Menschheit wird in dieser Zeit sterben. Hört mal zu, Offenbarung 6, Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Todesreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch wilden Tiere der Erde. Nun, zum Ende der ersten 3,5 Jahre von diesen 7 Jahren, von denen wir reden, wird es auch eine weltweite Verfolgung von Gläubigen geben, bevor die Erde in einem gewaltigen Erdbeben, wie es vorher noch nie gegeben hat, erschüttert wird. Das können wir alles in Offenbarung 6 nachlesen, Verse 12 bis 14. Es wird dann so schlimm sein, und hört mal kurz zu, dass Johannes in der Offenbarung Folgendes schreibt über diesen Endteil der ersten 3,5 Jahre. Er schreibt in Offenbarung 6, 15 bis 16 über diese Zeit. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Habt ihr es gelesen? Diese Ereignisse, die dort stattfinden in diesen 3,5 Jahren, die werden so gewaltig und so abnormal sein, dass selbst die größten Atheisten wissen, das kann nur von einem Gott kommen. Das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb man relativ sicher sagen kann, dass diese Dinge noch nicht geschehen sind. Niemand wird Zweifel haben daran, dass wenn diese Dinge kommen, dass das von Gott kommt. Und doch sind diese 7 Siegel nur der Anfang der Drangsal. Und diese 7 Siegel finden in den ersten 3,5 Jahren statt. Dann befinden wir uns nämlich erst, wie wir jetzt gerade sind, am Ende der ersten Hälfte. Das ist in Matthäus 24, Vers 8 nachzulesen. Die letzten 3,5 Jahre sind die schlimmeren Jahre. Und die kommen noch. Man denkt, es kann nicht schlimmer werden, aber es wird noch schlimmer werden. Wie bei echten Wehen, und die Kinder schon hatten, vor allem die Frauen, die wissen das, kommt jede Wehe einzeln immer schneller und immer heftiger. Zum Ende der Geburt dann hin wird es dann das Schlimmste werden. Und so ist es auch in Matthäus 24, Vers 8, wird das Ganze auch mit Wehen verglichen. Und so ist es auch bei der Wiederkunft Christi. Die Geburt, die dann ansteht, ist die Wiederkunft Christi. Und diese einzelnen Wehen werden immer schneller und immer heftiger kommen. Nun, vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst du dich, wieso macht Gott das denn? Wieso macht Gott denn so einen Aufwand? Ja, wieso betreibt er das? Eine Sache, die wir wissen müssen und die uns sicher sein muss, ist, dass Gott nie irgendetwas ohne einen Grund oder ein Ziel macht. Alles hat einen Grund und ein Ziel, was Gott tut. Und so auch die Drangsal. Und in der Drangsal können wir ganz speziell 2 konkrete Ziele ausmachen. Das erste ist ein Gericht über Ungläubige. In 2. Thessalonicher 2, Vers 11 bis 12 lesen wir, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Die Drangsal ist so wie eine Presse. Ja, es wird in Propheten davon gesprochen, dass es eine Weinpresse ist, die am Ende stattfindet. Hier wird Gott konzentriert, dieses ständigen Unglauben, diese ständige Unbußfertigkeit wird errichten. Das zweite Ziel ist aber, und das ist wahrscheinlich das Höhere für diese Drangsalzeit, ist, dass Gott seine Versprechen zu der Nation Israel vollbringen wird und er wird sie retten, wie er es versprochen hat. Wir sehen in diesen ganzen Beschreibungen zu der ganzen Drangsalzeit sehr viele Referenzen zu der Nation Israel. Und das können wir zum Beispiel in Markus 13 nachlesen, in Matthäus 24 oder in Daniel 9 auch. Und in Jeremia 30, Vers 7, hört kurz zu, redet der Prophet über diese Zeit und sagt, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Hier ist ganz konkret nicht von den Heidennationen die Rede, sondern von den Juden. Nun, kommen wir nur zur letzten Periode. Die letzte Periode wird einen gewaltigen Umschwung in all dem sehen, was vorher passiert ist. Vor allem wird dieser Führer sich komplett drehen. Die Abfolge, die wir hier finden in diesen ganzen Dingen, die wir in den Propheten sehen, ist nicht ganz eindeutig, wann was genau passiert. Aber all diese Dinge, von denen wir es gleich hören werden, die werden in diesen letzten 3,5 Jahren passieren. In welcher Reihenfolge ist dann nicht mehr so wichtig. Der Antichrist wird, das wissen wir ganz genau, der Antichrist, der wird nach 3,5 Jahren, also in der Mitte von diesen 7 Jahren, wird er ermordet werden. Und dann denkt man, hurra. Aber nein, wie durch ein Wunder wird er auferstehen von den Toten. Und das bringt einen ganzen letzten 3,5 Jahre Zug mit sich in einer gewaltigen Herrschaft. Er wird auf einmal alles ändern. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wir wissen jetzt ja schon, wie das heute ist, ja, mit Twitter und all dem und YouTube und so. Wenn irgendetwas passiert, hast du es wahrscheinlich in 5 Minuten auf deinem Handy, auf deiner Apple Watch. Egal wie lang diese Zeit noch ist, bis das passiert, es ist eine hyperdigitalisierte Zeit. Und dieser Antichrist wird dafür sorgen, dass jeder das sehen wird, dass er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ihr habt ein YouTube-Video von einem, von dem ihr wisst, der ist gerade erschossen worden oder was auch immer mit ihm passiert ist. Und hier ist er wieder am Leben. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein gigantischer Aufschrei das sein wird? Es ist natürlich nachzuvollziehen, dass diese Verblendung gewaltig sein wird und sich viele Menschen fragen werden, das ist doch unglaublich, das ist doch tatsächlich echt, ich kann es sehen. Es ist nicht nur wie in der Bibel beschrieben, was man halt glauben muss, sondern hier haben wir wirklich ein Video dafür und wir haben tausende von Zeugen. Er ist wirklich wieder am Leben. Das muss ja Gott sein. Seine Herrschaft wird nun von einer Friedensherrschaft zu einer Diktatur unter ganz harter Hand umschwingen. Er wird den Friedensbund, den er mit Israel gemacht hat, auflösen und er wird sich selbst in dem Tempel als Gott darstellen. Und er wird in dieser Zeit alle Religionen abschaffen oder vernichten. Es wird nur eine einzige Religion geben, mit ihm selber als Gott. Und wenn du dem nicht nachgehst, wirst du getötet werden. Und somit finden wir auch eine Verfolgung der Juden, die in Offenbarung 12 und Matthäus 24 beschrieben ist, für 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, bis der Herr Jesus nach dreieinhalb Jahren kommen wird und sein Volk erlösen wird. Wieder der Fokus so sehr auf die Wiederherstellung von Israel als Nation. In Offenbarung 13 lesen wir dann, dass das Gräuel der Verwüstung, hier dieser Antichrist, für 42 Monate mit harter Hand regieren wird. 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Auch wenn der Großteil dieser verblendeten Welt ihm wirklich nachfolgen wird, wird es immer mehr Widerstand geben gegen seine harte Herrschaft, was am Ende zu dem Kampf, was man allgemein als den Kampf in Harmageddon nennt, führen wird, wo erstmal die Nationen gegeneinander und vor allem gegen diesen Antichristen kämpfen. Und am Ende verbünden sie sich aber im großen Kampf gegen Jesus. In dieser letzten Periode erklingen noch 7 Trompeten. Also wir haben 7 Siegel in den ersten dreieinhalb Jahren. Mit dem 7. Siegel in der Mitte von diesen 7 Jahren beginnen 7 Trompeten. Und die können wir in Offenbarung 8 bis 9 nachlesen. Und die bringen immer schlimmere Dinge mit sich. So wird zum Beispiel mit der ersten Trompete ein Drittel der Vegetation der ganzen Erde vernichtet werden. Die zweite Trompete bringt ein Drittel der Ozeane dazu, dass die Tiere einfach sterben. Die dritte Trompete bringt dass ein Drittel der Frischwasserquellen der ganzen Erde unbrauchbar sind. Und ein Drittel der Erde wird durch kosmische Verwerfungen in Dunkel gestürzt und nicht mehr die Sonne sehen können. Das ist die 4. Trompete. Mit der 5. Trompete sehen wir in der Schrift das erste Mal eine Wehklage, weil mit dieser 5. Trompete eine Zeit anbricht, die vorher noch nie war. Sie denkt, es kann gar nicht schlimmer werden, es wird noch immer schlimmer. Was jetzt kommt, wird schlimmer sein als zuvor. Mit dieser Trompete werden von Dämonen angetriebene Kreaturen, hier werden sie als Heuschrecken beschrieben, für 5 Monate über die verbliebene Menschheit hinweggehen und sie plagen ohne Ende. Und dann gibt es einen zweiten Weheruf, und das ist die 6. Trompete, welche eine Armee von 200 Millionen Menschen aus dem Osten bringen wird, die einen Großteil, ein Drittel der Menschheit vernichten wird in einem großen Feldzug. Wer auch immer das sein wird, sie wird aus dem Osten kommen. Der dritte und letzte Weheruf, den es gibt, das ist dann die 7. Trompete. Und das läutet schnell nacheinander kommende weitere 7 Plagen ein, die als 7 Schalen genannt werden. Und die kommen alle ganz, ganz schnell nacheinander. Ja, diese 7 Siegel, die sind die ersten dreieinhalb Jahre, die 7 Trompeten in den letzten dreieinhalb Jahren. Und am Ende von diesen 3,5 Jahren, am Ende von diesen 7 Jahren, gibt es dann ganz schnell nacheinander folgende 7 Gerichtsschalen, die Gott auf die Erde ausgießt. Und das beginnt das Kommen von Christi. Hört mal kurz Offenbarung 11, Vers 15. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Ansage, die Gott machen wird an diesem Punkt. Diese sieben Schalen bringen üble Geschwüre in der ersten Schale, der Tod aller Meerestiere in der zweiten Schale, den Kollaps aller Frischwasserquellen in der dritten Schale, extreme Hitze durch eine anschwellende Sonne, die die Menschen fast nicht mehr fähig mache, auf der Erde zu leben. Dunkelheit über das Königreich des Antichristen, eine große Herde von dämonbesessenen Leuten, die den Euphrat überqueren, der nun ausgetrocknet ist in der Zwischenzeit durch diese große Hitze. Und das wird zu dem Kampf in Harmageddon führen. Und eine nie dagewesene Verwerfung der Erdkruste, wo alles durcheinander kommt mit gigantischem Hagel. Das ist dann die siebte Schale. Und dann, das ist das Ende der Zeit. Das ist das Ende dieser Drangsalszeit und der Beginn von der Wiederkunft Christi. Und sie findet ihren Höhepunkt in dem Kampf um Harmageddon. Nun, vielleicht habt ihr diesen komischen Film gesehen, der vor ein paar Jahren da war. Das ist nicht das, was da stattfindet. Ja. Dieser Kampf von Harmageddon ist wahrscheinlich nicht nur im Tal von Megiddo, wie das Wort erklären könnte, nicht darauf beschränkt, sondern findet wahrscheinlich an vielen Stellen statt, um Jerusalem herum. Und wie gesagt, am Anfang wird es ein Kampf gegen den Antichristen sein. Und dann sehen sie, wie Christus wiederkommt. Und sie vereinen sich alle zusammen, Antichrist und all die Nationen und all die Armeen, die dort zugegen sind, die 200 Millionen aus dem Osten, die auch noch dort sind, gegen Christus. Weil die Welt nun in der Zwischenzeit so schlimm geworden ist. Stell euch mal vor, kein Trinkwasser mehr, Hitze ohne Ende, Dämonenplagen ohne Ende. Was hast du denn noch zu verlieren? Und das Einzige, was du noch machen kannst, ist versuchen, diesen Gott, der all das gemacht hat, weil sie wussten ja, das ist von Gott, all diese Dinge, um gegen ihn zu kämpfen, um vielleicht doch irgendwie einen Sieg zu erringen. In diesem Kampf wird der Antichrist und all die Armeen der Welt für ewig vernichtet werden. Was danach passiert, hören wir dann in 2 Wochen. Also, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, wenn wir bis dahin noch da sind. Die Drangsal ist ein sehr sicheres Zeichen. Wie komme ich auf das Wort sicher? Es ist sehr sicher, und das wäre jetzt schön gewesen, wenn wir Zeit in Daniel verbringen könnten. Sie ist sehr sicher, weil die Kalkulation, die Gott Daniel gibt, ist ganz genau. Das ist nicht irgendwie metaphorisch und bildlich gemeint. Wir können das ganz genau nachvollziehen, weil die Offenbarung, die Gott an Daniel gibt, stimmt auf den Tag genau mit vielen anderen Sachen, die darin vorkommen, zum Beispiel der Wiederkunft von dem Messias. Man kann das wunderbar nachzählen, weil es dort in dem Alten Testament zeitliche Marker gibt, die immer wieder gesetzt wurden, auf die dann diese Prophetie eingeht. Und man kann wunderbar diese Zahlen, diese 430 Jahre plus diese noch 7 Jahre, alles zusammenzählen. Man kommt immer wieder auf genaue Zahlen. Diese letzte Woche, diese letzte Jahrwoche, die ist außerhalb dieser Reihe. Wir wissen nicht, wann sie anfängt, aber wir wissen, wenn sie stattfindet, findet sie ganz genau so statt. Und deswegen ist es ein sicheres Zeichen. Wenn wir all diese Dinge sehen, wenn wir diesen Antichristen sehen, vor allem wenn wir es sehen, dass er diese Stellung als Gott einnimmt im Tempel, dann wissen wir, jetzt gibt es nur noch 3,5 Jahre und dann ist alles für alle Ewigkeiten vorbei. Da gibt es kein Zählen, kein Hadern, kein Tauschen mehr, keine Gnade mehr. Das wird alles genauso stattfinden, wie Gott es auch hier gesagt hat. Nun, vielleicht wisst ihr es schon, aber die Frage wird sicherlich da sein. Woher wissen wir denn, dass Gott das alles bringt? Vielleicht ist es ja einfach die Natur oder vielleicht sind es doch wir Menschen, die diese ganzen Dinge ins Laufen gebracht haben und jetzt deswegen geht es allen so schlecht. Hört mal noch mal kurz zu. Wir hatten ja gerade ein bisschen in Offenbarung 6 gelesen als ein Teil von der Beschreibung, wie diese Drangsalszeit aussehen wird. Offenbarung 6, Vers 1 hatten wir aber noch nicht gelesen. Und ich lese euch das mal kurz vor. Wer oder was bringt all diese Dinge? Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, was mit Donnerstimme sagen, kommt und seht. Wer ist dieses Lamm, das dieses Siegel aufbricht? Wer ist es, der am Ende all das anstößt und plant und bringt? Es ist das Lamm Gottes. Es ist Gott selber. Diese Welt wird nicht durch einen menschgemachten Klimawandel zugrunde gehen oder durch irgendeine Pandemie. Wir werden diese Erde nicht zerstören. Ja, das ist eine grüne Idee. Gott wird es tun. Gott ist derjenige, der das Ende bringt. nicht diese Dinge. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Natur kümmern sollen, aber das heißt einfach, wir sind nicht diejenigen, die in Kontrolle sind, sondern Gott ist es. Und er bestimmt, wann das passiert. Und er ist in Kontrolle davon. Und es wird so rapide und so mächtig sein, dass es deutlich sein wird, das ist nicht von Menschen. Die Jünger sollten auf das Zeichen von dem Gräuel der Verwüstung achten, wenn es dann im Tempel steht, und das ist die Mitte von den 3,5 Jahren. Interessant nun, und das wäre auch gut gewesen, wenn wir diesen ersten Teil über Prophetien ein bisschen gehabt hätten, nur ein paar Jahre nachdem Markus das niedergeschrieben hat, kam etwas in das Leben von diesen Jüngern und der Nation hinein, was fast genauso ausgesehen hat wie diese ganzen Prophetien, die wir gerade gesehen haben, nämlich die Zerstörung von Jerusalem. Es ist noch ein bisschen die Debatte darüber, und wahrscheinlich wird man da nie eine Lösung finden, ob da dieser Herrscher, dieser Heerführer wirklich im Tempel stand und sich als Gott dargestellt hat, höchstwahrscheinlich nicht. Aber es gab in der Geschichte von Israel vor Christus, und zwar 156 vor Christus, einen syrischen König, der genau das gemacht hat. Der hat sich in den Tempel gestellt, hat sich als Gott dargestellt und hat Schweineblut geopfert und hat die Priester forciert, um Schweinefleisch zu essen. Und hat sich selber als Gott dargestellt. Und so sehen wir hier und da immer wieder in Prophetie etwas vorhergesagt, was noch kommen wird. Und wir sehen es in der Menschengeschichte als eine Art Muster passieren, aber doch nicht in der vollen Erfüllung. Die volle Erfüllung findet noch statt. Und wahrscheinlich waren die Jünger, die starben ja nicht in Jerusalem, sondern die starben als Märtyrer in unterschiedlichen Stellen. Wahrscheinlich starben sie nicht in Jerusalem, weil sie eben auf diese Warnung von Jesus gehört hatten und gesehen hatten, dass diese Armeen kommen und aus Jerusalem weggegangen sind. Aber das war nicht das Ende, von dem hier die Rede ist. Es war eine Art Übungswehe. Nun, zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz auf die letzten zwei Punkte eingehen. Ich weiß, es war sehr viel und nicht alles einfach zu greifen immer. Aber ich möchte auf diese zwei Punkte noch eingehen, weil die werden uns noch ein bisschen praktisch. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist die sichere Gnade am Ende, nämlich dass Gott die Rettung ist. Das ist Vers 20 von Markus 13. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage gekürzt. Gott hätte diese Drangsalszeit natürlich lange und noch länger bringen können, aber er hat sie so kurz gestaltet, wie er sie gestaltet hat, um derer willen, die erwählt sind, die seins sind, und zwar die in dieser Zeit sind. Über wen redet er denn da? Redet er hier über dich und mich? Die Antwort auf diese Frage ist eine sehr ermutigende. Denn die Antwort darauf ist nein. Nein, er redet nicht über dich und mich. Und wieso? Es ist alleine durch Gottes Gnade. Wir haben schon mal gehört, gerade in der Predigt im ersten Thessalonicher Brief, dass der nächste Event, das nächste Ereignis auf dem Zeitplan von Gottes Heilsplan ist nicht der Antichrist, sondern das nächste ist die Entrückung der Gemeinde. Das ist das nächste, auf was wir warten. Das Problem damit ist, wir wissen nicht, wann es passiert. Es ist ein zeichenloses Ereignis. Es wird einfach passieren. Und danach wird all das geschehen, was wir gerade gehört haben. Und höchstwahrscheinlich, wir können uns mal vorstellen, wenn Millionen von Menschen von einem auf den anderen Augenblick einfach nicht mehr da sind, wird das ein bisschen Chaos auf dieser Welt produzieren? Wird es große Fragen geben? Oh ja. Und wer wird diese Antworten geben zu diesen Fragen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine der Dinge, die der Antichrist als den Friedensfürsten macht und der alle vereint, sich auch um dieses Thema herumdreht, dass die Gemeinde verschwunden ist. Was ist mit all diesen Leuten passiert? Das Chaos, was da rauskommt. Wer schafft es, das alles jetzt zu koordinieren, dass diese Welt in ihrer Wirtschaft nicht zusammenbricht? Es wird einen geben müssen, der das alles in seiner Hand hält. Wir werden diese Drangsalszeit nicht mehr miterleben. Wenn du nun heute im Glauben bist, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, also der Gemeinde Christi bist und natürlich auch dieser Gemeinde hoffentlich, dann wirst du nicht Teil von der Drangsalszeit sein. Wer also sind die Erwählten, von der hier die Rede ist? Nun, es sind Menschen, die nach dieser Zeit zum Glauben kommen. Wie passiert das? Dann könnt ihr euch auch vorstellen, nehmt mal eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, die vielleicht ihr ganzes Leben lang gehört haben von all dem, die von Christus gehört haben, die Kinderlieder gesungen haben, die vielleicht auch so eine Predigt gehört haben, die aber einfach nicht glauben wollten, dass das wirklich alles echt ist. Und auf einmal sind ihre Eltern weg. Was wird das? Das passiert, wenn man zu wenig schläft. Was wird das mit diesen Kindern machen? Hoffentlich wird es sie dazu treiben, wirklich ernst zu machen mit ihrem Glauben. Und auch andere Menschen, ja, die einfach das sehen und hören, die werden dort zum Glauben kommen. Und eine Sache, die ganz sicher ist, und deswegen ist auch diese Überschrift so, in dieser Zeit, so grausam und so brutal, wie sie sein wird, Gott wird nie seine Gnade weglassen, bis zum bitteren Ende hin. Er wird in diesen ersten 3,5 Jahren, gibt es 2 Zeugen, von denen wir in der Offenbarung lesen, jüdische Zeugen, die als Evangelisten in dieser Welt mit Gottes Macht unterwegs sind. Sie werden gehasst werden, sie werden verfolgt werden, aber Gott wird sie so übermächtig machen, dass alle Menschen von ihnen hören werden. Es werden Evangelisten sein, die ganz speziell in seinem Volk arbeiten. Wahrscheinlich werden sie in Jerusalem stationiert sein. Aber man wird einfach das Evangelium hören, ständig und immer und überall. In diesen letzten 3,5 Jahren, wo alles noch schlimmer wird, lesen wir in der Offenbarung von jüdischen Zeugen, und zwar 144.000 von denen, 12.000 aus jedem Stamm. Sie werden Evangelisten sein in dieser Welt. Und wenn das noch nicht genug ist, lesen wir davon, dass Gott einen Engel schicken wird, der gerade in diesen letzten 3,5 Jahren beständig das Evangelium verkündigen wird. Leute, wer in dieser Zeit ist, wenn diese Zeit jemals stattfindet und ihr seid da drin und eure Freunde oder Familie ist schon weggenommen worden, weil sie geglaubt haben, ihr habt in dieser Zeit noch Gnadenzeit. Es ist zwar schlimm und es ist grausam, aber du kannst in dieser Zeit noch immer zum Herrn finden, weil der Herr in dieser Zeit immer noch seinen Arm ausstreckt, bis diese 7 Jahre vorbei sind und dann ist es zu spät. Also die sichere Gnade, die wir finden am Ende, ist eben, dass Gott sich ausstreckt. Und das bringt uns dann zum letzten Punkt, die sichere Warnung. Das lesen wir in Verse 21 bis 23 von Kapitel 13. Entschuldigung, ich hatte gerade hier nur das gesehen, dachte, das wäre ein Taschentuch. Das wäre sehr ungünstig gewesen. Kapitel 13, Vers 21 bis 23. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun. Danke. Und wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Es wird Menschen geben, die werden sich als Christus ausgeben, als eine Art von Retter. Letztendlich wird das natürlich auch der Antichrist sein, ganz besonders. Und diese Verblendung wird so gewaltig sein, dass es selbst für Menschen, die Gott erwählt hat, die nicht aus seiner Hand heraus können, dass es doch beinahe möglich wäre. Aber allein weil Gott die Macht hat, wird es nicht möglich sein. Und das ganze Ende, weshalb wir auf das Ende achten müssen, ist eben das. Wer ist am Ende der Sieger von all dem? Jesus Christus gewinnt all das. Er ist derjenige, der am Ende dasteht. Er ist derjenige, der am Ende unverwundet durch alles hindurchgeht. Er und die Menschen, die sich zu ihm gehalten haben, sie werden für alle Ewigkeit bestehen. Er steht am Ende von diesen ganzen 7 Jahren und diesem ganzen Kampf gegen ihn und er ist siegreich. Deshalb achte auf das Ende. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das war die Frage am Anfang. Die Gallier würden sagen, dass der Himmel auf ihren Kopf fällt. Und was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in einer Drangsalszeit zu sein, zu wissen, dass es die Drangsalszeit ist und Gott nicht zu haben. Das muss deine größte Sorge sein. Dass du so eine Zeit niemals miterleben wirst. Wer auch immer das hört und, oder liest, wenn du dich in so einer Zeit befindest, dann musst du wissen, was du zu tun hast, oder? Nämlich Buße zu tun. Zum Herrn zu rennen. Denn die Gnadenzeit ist dann immer noch da. Du hast dann immer noch die Zeit, deinen Erlöser zu finden. Die Rettung ist immer noch da. Die Tür steht immer noch weit auf für dich. Es gibt diesen einen Weg, dann immer noch zu entkommen. Und für dich, der du heute schon feststehst im Herrn, was mache ich mit all dem, was ich gerade gehört habe? Ich kann dir sagen, was wir damit machen. Wir preisen und loben Gott. Dass wir das nicht miterleben müssen. Wir preisen und loben den Herrn, dass er uns jetzt schon gezogen hat. Und wenn du das hörst und du bist noch nicht bei ihm, dann mach es jetzt, komm jetzt zu ihm. Jetzt ist noch die Gnadenzeit. Wir wissen nicht, wann das anfängt. Sicherlich könnte es noch ein paar Jahre dauern, vielleicht noch 10, aber es könnte auch morgen schon losgehen. Wir wissen es nicht. Jetzt ist noch die angenehme Zeit. Jetzt ist die Gnadenzeit. Und wenn ich wirklich im Glauben bin, muss das so eine Dankbarkeit in mir produzieren, dass ich nicht Teil von diesen Verwerfungen werde. Es sollte mich aber auch dazu bringen, wirklich mehr im Gebet vor Gott zu stehen. Wir lesen das in Lukas 17 und Vers 18 und ich möchte damit schließen von Lukas 18, Vers 18. Dort spricht Jesus über die Endzeit. Und er gibt dann am Ende ein Gleichnis und ein Gleichnis ist immer eine Illustration für einen Lehrpunkt. Und er sagt in diesem Gleichnis eine einfache Aussage. Das ist am Ende von dem Gleichnis. Und das ist eigentlich der Punkt von dieser ganzen Stelle in Lukas 17 und 18. Die Frage dort ist, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden? Und welcher Glaube ist das? Ein Glaube, der wartet auf ihn, im Gebet ist, im ständigen Kontakt mit ihm und der das tut, was er tun soll, ein Licht zu sein in dieser Welt, um Menschen davor zu retten, in so einer Zeit unterzugehen. Wird er bei uns diesen Glauben finden? Ich bete, dass er das wird. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir. Herr, dein Wort ist so gewaltig und die Dinge, die wir dort lesen, sind so unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Und doch sind sie fest und wahr, weil sie verankert sind, Herr, durch deine Natur und durch dein Wort und durch einfach dein Wesen. Herr, wir wollen uns dieser Dinge nicht entziehen, Herr, auch wenn sie unangenehm klingen und auch wenn sie uns zeigen, Herr, dass all der Komfort und all das Schöne, was wir in dieser Welt genießen, Herr, dass das nicht das Letztliche ist, auf was wir unsere Hoffnung setzen sollen, sondern dass diese Welt mit all dem, was da ist, zerstört werden wird und wie Sand verwehen wird. Und wir aber einen festen Fels haben, Herr, auf den wir uns stützen können. Und darauf wollen wir uns heute vertrauen, darauf wollen wir setzen, Herr. Da wollen wir dir dankbar sein und dich loben und dich preisen, Herr, dass wir auf diesem festen Fels schon stehen, Herr. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Ich möchte dich auch bitten, Herr, dass es Menschen gibt, die dies hören und die noch nicht deine Kinder sind, Herr, dass sie wirklich zu dir finden. Dass sie das nicht als irgendein Märchen, eine abstruse Geschichte von irgendeinem alten Buch sehen, sondern wirklich als Wahrheit und Realität, die uns kurz bevorsteht. Und wir alle sehen das um uns herum. Diese Welt wird immer schlimmer. Auch wenn es manchmal kleine Lichtblitze gibt, am Ende geht alles immer weiter bergab. Und wir wollen festhalten an dir, Herr. Denn nur alleine in dir haben wir eine lebendige Hoffnung für alle Ewigkeiten. Denn du wirst der Sieger sein. Danke für diese Erinnerung, Herr. Amen.